Hallo und herzlich willkommen zu den Mobility News. Top-Thema diese Woche: Volvo öffnet die Bestellbücher für den EX60 und packt direkt die dicken Zahlen auf den Tisch. Ab 62.990 Euro bis zu 810 Kilometer Reichweite und in 10 Minuten bis zu 340 Kilometer Nachladen sowie bis zu 2.400 Kilogramm an Anhängelast. Außerdem spannend die Woche: Skoda kündigt mit dem Peak sein neues Elektroflaggschiff als Siebensitzer an. Vorgestellt werden soll er im Sommer 2026 auf MEB-Basis und mit über 600 Kilometer Reichweite als grobe Richtung. BMW geht den nächsten Schritt bis zum echten Elektro-M. Der vollelektrische M3 soll 2027 kommen, mit 4 Motoren, neue Klasse-Plattform, 800-Volt-Technik und dem Heart-of-Joy-Rechner als neues Fahrdynamikgehirn. Und im Einstiegsbereich wird's richtig wild. Dacia drückt den Spring mit Förderlogik sowie Aktionen, wenn es aus deiner persönlichen Situation passt und zutrifft, auf 5.900 Euro effektiv. Während Citroën die neue Förderung verdoppelt und den EC3 damit ab 7.990 Euro möglich macht, beides aber befristet bis 31. März. Das sind 5 spannende Themen jetzt in den Mobility News. Abonniert noch schnell den Kanal, um keine Neuigkeiten mehr aus der Mobilitätswelt zu verpassen. Nach dem Intro geht's sofort los. Skoda macht aus dem bislang nur erwarteten großen Siebensitzer jetzt eine klare Ansage. Das neue Elektroflaggschiff der Marke wird Peak heißen und soll im Sommer 2026 vorgestellt werden. Der Name ist laut Skoda bewusst als Peak gedacht, also als Gipfel im eigenen Portfolio, und das passt zur Rolle. Der Peak soll Geräumigkeit, Praktikabilität und Komfort auf ein neues Level heben und Familien sowie Reise- und Freizeitnutzer ansprechen. Inhaltlich knüpft Skoda an die Studie Vision 7S und die Designsprache Modern Solid an, die als Ausblick auf das künftige Serienmodell diente. Als technische Basis wird der MEB genannt, also derselbe Baukasten aus dem Konzern, auf dem bereits Enyaq und Co. stehen, nur eben eine Klasse darüber. Konkrete Seriendaten sind noch nicht final, aber als Referenz werden aus dem Vision 7S-Kontext ein 89 Kilowattstunden Akku, bis zu 200 kW Ladeleistung und über 600 Kilometer WLTP-Reichweite genannt, wobei das zunächst als Studienrahmen einzuordnen ist. Parallel macht Skoda auch preislich eine Richtung auf nicht billig, sondern bestmögliches Preis-Leistungs-Verhältnis im Segment mit dem Anspruch, bei gleichem Preis mehr Gegenwert zu liefern. Ich glaube, viele wissen immer noch nicht, wie clever Skoda hier spielt. Ein großes elektrisches Siebensitzer SUV ist kein noch ein ID-Klon, sondern eine klare Nutzwertansage an Familien und Flotten, die genau diese Sitz- und Raumlogik suchen, aber nicht zwingend bei Premium landen wollen. Gleichzeitig ist das eine heikle Disziplin, weil so ein Auto am Ende nicht über Emotionen gewinnt, sondern über die harte Realität aus Alltag, Ladepausen, Platzgefühl in Reihe 3 und einer Bedienung, die man auch mit Kindern im Auto ohne Stress versteht. Dass Skoda den Peak als neues Topmodell rahmt, ist deshalb weniger Marketing, sondern eine Erwartungsfalle. Wenn Verarbeitung, Geräuschkomfort und Simply Clever nicht spürbar über dem bisherigen Level liegen, wird der Peak-Name schnell größer als das Produkt. Der MEB als Fundament ist pragmatisch, aber Skoda muss daraus eine eigene Identität bauen. Sonst wird der Peak im Kopf vieler automatisch nur der große Enyaq statt das neue Flaggschiff. Und genau hier hängt's: Wenn Skoda das Raumkonzept konsequent nutzt, die dritte Reihe wirklich brauchbar macht und die Ausstattung so paketiert, dass man nicht wieder im Optionslabyrinth landet, kann der Peak im Segment extrem attraktiv werden. Wenn das Preisniveau dagegen zu nah an Konzerngeschwistern oder an Fass-Premium rutscht, wird der Kauf für viele zur Rechenaufgabe und nicht zur Bauchentscheidung. Und dann verliert man genau die Skoda-Stärke, die man eigentlich ausspielen will. Oder wie siehst du das Ganze? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das Auto bei euch in den Kommentaren so ankommt. BMW macht den nächsten Schritt Richtung echtes M-Elektro. Ein vollelektrischer M3 soll 2027 kommen und dabei auf ein Quad-Motor-Layout setzen, also 4 E-Maschinen für maximale Freiheit bei Kraftverteilung und Traktion. Damit kann BMW je nach Fahrsituation extrem fein regeln, wie viel Moment an welchem Rad anliegt und sogar sogar unterschiedliche Charaktere, also Allradantrieb versus eher heckbetont, softwareseitig abbilden. Basis ist die neue Klasse-Plattform inklusive 800-Volt-Architektur und deutlich stärkere Rechenleistung für Fahrdynamik und Assistenz. Zentraler Baustein soll BMWs Heart-of-Joy-Rechner sein, der Antrieb, Stabilität, Rekuperation und auch Regelstrategien viel schneller zusammenführt als bisherige verteilte Systeme. Und weil BMW weiß, dass beim M3 nicht nur Beschleunigung zählt, spricht absolut jede Berichterstattung auch von simuliertem Schalten und einer eigenen Soundscape, um Feedback und Drama vor allem ins Fahrerlebnis zurückzubringen. Versteht mich nicht falsch, aber das Spannende ist für mich nicht, wie viel PS, sondern ob BMW mit 4 Motoren endlich das hinbekommt, was vielen E-Performance-Autos fehlt. Ein lesbares, reproduzierbares Fahrgefühl, das nicht nach Computerspiel wirkt, sondern nach echter M-Kontrolle. Wenn das Heart of Joy wirklich so gut ist, wie es klingt, kann das den M3 im Grenzbereich stabiler, präziser und gleichzeitig zugänglicher machen, weil die Regelung nicht ständig dazwischen funkt, sondern sich wie ein guter Fahrer anfühlt. Die Kehrseite, Sound- und Schaltsimulation sind ein dünner Grat, weil sie entweder Emotionen retten oder künstlich wirken können. Je nachdem, wie ehrlich und konsistent das Feedback zur tatsächlichen Fahrzeugdynamik passt. Genau deshalb wird der Elektro-M3 für BMW zum Glaubwürdigkeitstest. Nicht, ob er Zahlenrekorde knackt, sondern ob er Menschen, die einen M3 lieben, nach 2 Kurven sagen lässt, okay, das ist ein M, und wenn das gelingt, ist das die stärkere Botschaft als jede Stammtischdiskussion über Zylinder oder künstliche Geräusche. Viele wie Hyundai oder Mercedes probieren das ja schon. Was haltet ihr von diesem Ansatz von BMW? Überzeugt er euch oder sagt ihr, ich kann trotzdem mit dem Elektro nichts anfangen? Bin gespannt über eure Kommentare. Volvo eröffnet jetzt offiziell die Bestellbücher für den neuen EX60 und macht damit klar, das ist der elektrische Nachfolger im Kernsegment. Gedacht als direkte Antwort auf die neue Welle an Mittelklasse-Premium-Stromern. In Deutschland startet der EX60 laut Volvo-Konfigurator ab 62.990 Euro in der Ausstattungsvariante Plus. Für Ultra werden 69.790 Euro fällig. Im Mittelpunkt steht die Reichweitenansage. Bis zu 810 Kilometer nach WLTP werden genannt und beim Schnellladen spricht Volvo davon, dass in 10 Minuten bis zu 340 Kilometer Reichweite nachgeladen werden können. Parallel kündigte Volvo den EX60 Cross Country an, in Deutschland ab 68.990 Euro bestellbar, als Plus First Edition mit Allradantrieb, mit klarer Offroad-Optik und Positionierung innerhalb der Baureihe. Die Auslieferungen für die Cross Country-Variante werden in verschiedenen Berichterstattungen für Mitte 2027 eingeordnet. Bei den Alltagsdaten setzt Volvo auf Nutzwert, 634 Liter Kofferraum bis 1647 Liter bei umgeklappten Sitzen sowie zusätzlich 63 Liter Unterflurstauraum werden ausgewiesen. Auch beim Thema Zuglast geht Volvo offensiv rein. Je nach Ausführung sind bis zu 2400 Kilogramm Anhängelast genannt. Innen verspricht Volvo ein stark digitalisiertes Setup mit einem ca. 15 Zoll Display im Querformat. Dazu werden Ausstattungshighlights wie Premium Sound durch ein Bose-System bzw. optional Bowers & Wilkins aufgeführt. Und für die Cross-Country-Variante wird es technisch ebenfalls konkreter. Unter anderem nennt Volvo eine Luftfederung, die sich bis zu 500 Mal pro Sekunde anpassen soll und das Fahrzeug um bis zu 20 mm anheben kann. Alle denken, noch ein Display wäre das Wichtigste, aber Volvo spielt hier genau die Karte, die 2026 im Alltag wieder wichtiger wird als noch ein Display. Reichweite und Ladetempo als Stresskiller, damit das Auto auf Langstrecke nicht nach Planung, sondern nach Freiheit funktioniert. Spannend finde ich persönlich, dass Volvo den EX60 nicht als Lifestyle-Showcar aufzieht, sondern mit ziemlich handfesten Nutzwertzahlen. Stauraum, Anhängelast, Cross-Country-Ableger. Das zeigt, dass das ein echtes Familien-, Freizeit- und Arbeitsauto sein soll und nicht nur ein Premium-Spielzeug. Gleichzeitig ist das natürlich ein Erwartungsmanagement-Thema. Solche Top-Werte sind immer ein Best-Case-Fenster und am Ende entscheidet die Praxis darüber, ob die Ladeperformance auch dann stabil bleibt, wenn das Wetter, belegte HPC-Säulen und wiederholte Schnellladestopps ins Spiel kommen. Die Cross-Country-Version ist für mich dabei der clevere Move, weil Volvo damit nicht nur noch ein Trim-Level anbietet, sondern eine klare Charakteralternative für Menschen, die Optik, Bodenfreiheit-Feeling und Robustheitserzählung wollen, ohne gleichzeitig in eine größere Fahrzeugklasse wechseln zu müssen. Wenn Volvo beim EX60 jetzt noch die Preisschere sauber erklärt, warum welche Linie und Variante sinnvoll ist und die Bedienlogik so macht, dass man im Alltag nicht über Menüs stolpert, dann wird das ein Modell, das nicht nur gegen EX3 und Co. antritt, sondern viele unentschlossene Käufer wirklich auch einsammelt und ja vielleicht sogar dann von der Elektromobilität überzeugen kann. Greifst du denn auch eher zum EX60 oder sind EX3, Mercedes GLC und Tesla Model Y eher auf deiner Linie? Ich bin gespannt, was ihr hier diskutiert. Dacia bestätigt beim Spring einen echten Kampfpreis, wenn die Förderlogik greift. Mit der aktuell kommunizierten Kombination aus Bonus bzw. Prämie sinkt der effektive Einstiegspreis vorübergehend auf 5.900 Euro. Gleichzeitig wird klargemacht, dass dieser Betrag an Bedingungen hängt, also nicht einfach so dauerhaft der neue Listenpreis ist, sondern vom jeweiligen Fördersetup und der konkreten Aktion abhängt. Das Ganze kann erreicht werden über die neue Elektroautoprämie. Bis zu 6.000 Euro gibt es für ein Haushaltseinkommen von unter 45.000 Euro. Das Ganze setzt sich dann zusammen aus 5.000 Euro für Privatpersonen und zusätzlich nochmal 500 Euro pro Kind. Das heißt, zwei Kinder unter 45.000 Euro Jahreseinkommen seid ihr bei 6.000 Euro Förderprämie. Diese Förderung beginnt übrigens mit 3.000 Euro für alle Haushalte mit einem Jahreseinkommen von unter 80.000 Euro. Dabei ist also klar, dass dieser Betrag nur an diesen Bedingungen hängt, also nicht einfach so dauerhaft der neue Listenpreis ist, sondern eben nach dem jeweiligen Fördersetup individuell geschaut werden muss. Der Spring rutscht damit kurzfristig in eine Preisregion, die bisher eher bei gebrauchten oder Kleinstwagen mit Verbrenner lag. Parallel läuft das Thema auch über extrem niedrige Monatsraten. Der Spring rutscht in diesem Kontext bei Leasingangeboten so günstig, dass er preislich sogar mit einem Monatsticket teilweise konkurrieren kann. Viele Medien ordnen die Aktion ebenfalls als ungewöhnlich aggressiv ein, gerade weil dieser Effekt von unter 6.000 Euro ein echtes Signal an den Markt hinausgibt. Unterm Strich bleibt da die Kernaussage, Dacia drückt den Einstieg in die E-Mobilität kurzfristig massiv nach unten, aber eben über die Fördermechanik sowie ihre 5.000 Euro Rabattaktion, weil die Kalkulation eines Kleinwagens natürlich nicht plötzlich magisch geworden ist. Trotzdem ein sehr attraktives Angebot, was man sich unbedingt mal anschauen sollte. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige damit, wenn ich sage, dass so ein Preis weniger Schnäppchen-News ist, sondern ein Marktstatement. Wenn ein neues E-Auto rechnerisch in Regionen rutscht, wo sonst Gebrauchtwagendiskussionen starten, klar, staatliche Förderung ist mit drin, setzt das alle anderen unter Druck, endlich auch beim Einstieg ernst zu machen. Gleichzeitig muss man aufpassen, dass daraus kein falsches Bild entsteht, als sei Elektromobilität ab sofort grundsätzlich billig, denn solche Aktionen leben von Timing, Fördertöpfen und sehr konkreten Konstellationen. Spannend finde ich dabei vor allem den psychologischen Effekt. Viele Menschen, die E-Autos bisher nur als teure Lifestyle-Produkte abgespeichert hatten, bekommen plötzlich ein okay, vielleicht doch Moment, aber genau da liegt auch das Risiko, wenn die Realität dann über Verfügbarkeit, Ausstattung, Alltagsreichweite im Winter oder Versicherungskosten wieder ernüchtert, kippt die Stimmung schnell zurück in, war ja klar. Als Türöffner für kurze Strecken, Pendeln und Zweitwagen kann so ein Spring Deal trotzdem extrem wirksam sein, weil er Hemmschwellen abbaut und keine Probefahrt der Welt wegargumentiert. Für den Markt wäre es am besten, wenn daraus nicht nur ein Strohfeuer wird, sondern ein Startsignal. Einsteiger-EVs müssen dauerhaft, verständlich, bezahlbar und unkompliziert sein. Nicht nur dann, wenn eine Aktion gerade perfekt sitzt, beziehungsweise der Start mit einer Prämie um die Ecke springt. Was hältst du davon? So ein günstiges Auto wird es wahrscheinlich ziemlich zeitnah nicht nochmal geben. Schlagt jetzt unbedingt zu, wäre meine Option. Was hältst du davon? Citroën reagiert auf die neue staatliche E-Auto-Förderung 2026 mit einem klaren Preishebel. Der Hersteller verdoppelt die jeweils individuell zustehende Förderung und legt also den gleichen Betrag noch einmal als Herstellerprämie obendrauf. Unterm Strich sind damit bis zu 12.000 Euro Nachlass möglich und der EC3 kann in der Basis dadurch je nach Förderberechtigung ab rund 7.990 Euro angeboten werden. Wichtig dabei, das gilt befristet bis zum 31. März. Maßgeblich ist das Datum des Kaufvertrags. Diese Konstellation stellt sich also nur zusammen, zusammen, wenn das Haushaltseinkommen unter 45.000 Euro liegt und zwei Kinder im Haushalt vorhanden sind. Damit erhält man 6.000 Euro Prämie vom Staat plus nochmal 6.000 Euro von Citroën obendrauf. Die Förderung beginnt bei 3.000 Euro Zuschuss, wenn das Haushaltseinkommen unter 80.000 Euro liegt. Citroën koppelt die Verdoppelung an die gleichen Voraussetzungen und Nachweise, die auch für die staatliche Förderung gelten. Sprich, wer die Förderung nicht bekommt, bekommt auch nicht automatisch die Verdopplung. So einfach, so logisch. Spannend ist allerdings, Citroën kommuniziert zusätzlich eine Art Sicherheitsnetz. Wer nicht förderberechtigt ist, soll dennoch eine garantierte Citroën-Förderprämie erhalten können, um den Einstiegspreis trotzdem sichtbar zu drücken. Diese Aktion wird dabei nicht nur am EC3 festgemacht, sondern auch auf weitere elektrifizierte Modelle bezogen. Unter anderem der EC3 Aircross, EC4, EC4X und teilweise werden auch Plug-in-Hybride genannt, also unbedingt bei Citroën weitergehend informieren. Alarmstufe Rot, das ist ein maximal aggressiver Move, weil Citroën hier nicht nur mitmacht, sondern die neue Förderung sofort in eine echte Preisstory übersetzt. Und genau so gewinnt man Aufmerksamkeit außerhalb der üblichen EV-Bubble. Psychologisch ist der Effekt riesig. Viele Menschen sprechen nicht über 6.000 Euro Förderung, sondern über E-Auto unter 8.000 Euro. Und damit verschiebt sich die Debatte von Reichweitenangst hin zu: Warum soll ich überhaupt noch Verbrennerrabatte jagen? Gleichzeitig steckt der Haken im Kleingedruckten der Realität. Wenn Förderfähigkeit, Nachweise und Fristen nicht sauber verstanden werden, kann aus einem starken Angebot schnell Frust werden. Vor allem, wenn Kunden den Abpreis als garantiert wahrnehmen. Clever finde ich deshalb, dass Citroën parallel mit einer garantierten Herstellerprämie für Nichtberechtigte arbeitet. Das nimmt Druck raus und verhindert, dass die Kampagne nur für eine kleine Gruppe funktioniert. Risiko bleibt trotzdem, solche Preissprünge sind wie ein Turbo. Sie ziehen Nachfrage nach vorne, können aber nach Aktionsende ein Loch reißen, weil sich viele an den Extrempreis gewöhnen. Und wer heute extrem billig einkauft, erwartet morgen ähnliche Deals. Das kann mittelfristig auf Restwerte und Preisstabilität drücken, wenn der Markt das nicht auffängt. Unterm Strich ist das aber genau die Art Offensive, die im Massenmarkt gerade gefehlt hat. Nicht E-Auto ist die Zukunft, sondern E-Auto ist ab jetzt erreichbar. Und das ist für die Akzeptanz oft wichtiger als jede neue Technikankündigung. Gerade für Familien ist das doch hier super entscheidend mit der E-Auto-Förderung. Steigt ihr jetzt um oder bleibt ihr doch als Familie beim Verbrenner? Das war's schon wieder für diese Folge von den Mobility News. Wenn ihr mehr sehen wollt, klickt jetzt gerne hier oben für unser neuestes Video und darunter findet ihr die Playlist mit all unseren Fahrzeug-Reviews. Wie immer sehen wir uns dann in der nächsten Woche wieder, immer sonntags um 18 Uhr, egal ob als Podcast, Kurzvideo oder im langen Video bei YouTube. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin und bleibt mobil!